Britpod Crime, England's mystery crime stories.
When Maisie walked into the living room, she saw a man standing over her husband, wielding a hatchet. A scream ripped through the building. Nellie Erie, one of the other cleaners and sister to one of the cinema's projectionists, had found a heavily injured Dudley Hoard on the staircase leading to the auditorium balcony. He was covered in blood, as were the walls and the staircase he was on.
Es gibt ja Morde, Alex, die uns hier an dieser Stelle ganz besonders schockieren, die das Leben gleich mehrerer Menschen zerstört haben oder ungewöhnliche Brutalität aufweisen.
Na, davon hatten wir ja schon einige im Britpod Crime. Zu welcher Kategorie gehört denn der Fall, den du uns heute mitgebracht hast, lieber Klaus?
Zur letzten Kategorie, zu den Morden, die einen besonders fassungslos zurücklassen. Wir reden über ein Verbrechen aus dem Jahr 1934. Es ist der Fall, der in Großbritanniens Presse unter dem Namen der Bow Cinema Kinomörder traurige Berühmtheit erlangte.
Oh, wo und wann fand das Verbrechen statt?
Am 7. August 1943, morgens um 7.45 Uhr. Wir gehen zurück nach London, in die Bow Road. Dort erhob sich damals das Eastern Palace Cinema, ein schickes Kino, wie es zu dieser Zeit in den großen Städten üblich war.
Klar, in den 30er Jahren boomte ja der Kinofilm. Damals strömten alle begeistert zu Hollywood-Erfolgen wie It Happened One Night, Es geschah in einer Nacht mit Clark Gable oder Colette Colbert. London war ja selbst eines der ganz großen Kinofilmzentren.
Der Manager des Eastern Palace Cinema war der 42-jährige Dudley Henry Hoard. Ein aufgeschlossener, freundlicher Mann, verheiratet mit Maisie, einer Schauspielerin. Er hatte viel zu tun, denn wie damals üblich spielte das Kino seine Filme ununterbrochen ab.
By the 1930s, cinemas had become enormously popular in Britain, and the industry had professionalized significantly since Hoard's last foray into cinema management in 1911.
In den 1930ern waren Kinos sehr populär geworden. Meist gab es 12 und mehr Angestellte. Alles musste reibungslos ablaufen. Man wollte viele Zuschauer. Marketing war wichtig, propagiert von Fachzeitschriften wie Cinematograph Weekly. Dudley wurde im März 1934 Manager. Kurz darauf zogen er und Maisie im Kinogebäude ein, ihre erste eigene Wohnung, seit sie nach der Hochzeit 1933 bei Dudleys Eltern gewohnt hatten.
To draw in audiences. Dudley got the cinema manager job in March 1934, and he and Maisie moved in a few weeks later. It was the first time since their wedding in spring 1933 that they had their flat. They had previously been staying with Dudley's parents in Croydon. After managing a cinema in Nottingham, they moved to London to run the Eastern Palace Cinema on Ball Road in the East End.
Nach einem Kino in Nottingham managte Dudley nun das Kino in der Bow Road im East End, wo sie die oberste Wohnung bewohnten. Das Eastern Palace Cinema gehörte zwei jüdischen Geschäftsleuten. Es lag an der belebten Bow Road zwischen einem Café und einem Kaufhaus. Das Kino im orientalischen Stil mit Balkonen fasste 1000 Besucher.
Enjoy the ornate, if somewhat shabby, oriental decorations on the walls. On the morning of 7th August, Dudley and Maisie were sleeping in after a busy bank holiday weekend. Ordinarily, one of Dudley's first tasks every day was to deposit the cinema's previous day's takings at the Midland Bank on Mile End Road.
Am Morgen des 7. August schliefen Dudley und Maisie nach einem Bank-Holiday-Wochenende länger. Dudleys Aufgabe war, die Einnahmen täglich bei der Midland Bank einzuzahlen. Doch wegen des langen Wochenendes befanden sich nun fast 90 Pfund im Bürosafe eine Etage tiefer. Zum Vergleich, Dudley verdiente 5 Pfund pro Woche, der bestbezahlte Mann im Team.
5 pounds a week as cinema manager, and he was the best paid member of staff in the cinema. Even for him, the nearly 90 pounds in the safe represented around 10 months worth of wages. Around a quarter to 8.
Um 8.45 Uhr klingelte jemand oben an der Wohnungstür, nicht an der Kinotür. Dudley zog schnell eine Hose an und öffnete. Maisie war noch verschlafen und hörte Dudley plötzlich schreien. Als sie ins Wohnzimmer kam, sah sie einen Fremden, der sich über ihren Mann beugte und ein Beil schwang. Dudley versuchte trotz Kopfwunde den Mann abzuwehren. Maisie schrie den jungen Angreifer an. Er schlug nun auch sie mit dem Beil. Sie wurde ohnmächtig.
And was trying to fend off the other man. Maisie shouted out to the attacker, a young man, He then turned to her and hit her over the head with the hatchet. She blacked out immediately.
Wie brutal! Gab's denn niemanden im Gebäude, der das mitbekommen hatte? Die Kinos fingen ja zu dieser Zeit schon sehr früh an.
Nicht so früh. Doch immerhin, eine halbe Stunde nach der Tat erscheint das Putzpersonal, drei Frauen, um unten im Büro sauber zu machen. Eine der Kolleginnen sieht die morgens gelieferte Milchflasche vor der Dienstwohnung des Chefs stehen und will sie den Hortz hineinstellen. Da entdeckt ihre Kollegin auf der Treppe bereits etwas Furchtbares. Dudley Hort liegt in einer riesigen Blutlache am Boden, erschlagen mit 14 Beilhieben, wie man später feststellen wird. Die Frauen öffnen panisch die Wohnungstür und finden dort Maisie, schwer verletzt, aber noch am Leben. Auch Dudley Hort atmet noch schwach, doch sein Blutverlust ist groß. Schockiert rennen die Putzfrauen auf die Straße und alarmieren einen vorbeikommenden Bobby, der wiederum den Polizeiarzt ruft.
Und Dudley Hort stirbt, oder? 14 Beilhiebe, die kann man ja nicht überleben.
So ist es. Seine Verletzungen sind zu schwer. Maisie dagegen hat mehr Glück und kann im Krankenhaus sogar eine erste Aussage machen. Sie beschreibt den Angreifer als einen sehr jungen, aggressiven Mann. Scotland Yard übernimmt die Ermittlungen und beginnt sofort, jeden im Gebäude zu vernehmen, vor allem natürlich das Personal. An der Wand der Wohnung findet man einen blutigen Fingerabdruck, der nicht Dudley Hort oder seiner Frau gehört. Auch ein fremdes menschliches Haar und einiges mehr kann sichergestellt werden.
Für den damaligen Stand der Forensik, also noch ohne DNA-Analyse, war das ja schon mal richtig was, ja? Aber war denn auch der Safe mit den Gesamteinnahmen des Kinos geleert worden?
Ja, ein wichtiger Punkt. Scotland Yard erkennt schnell, dass es sich hier um einen Raubmord handeln muss. Der Mörder hatte Dudley Hort den Schlüssel abgenommen und die ganzen fast 90 Pfund, sehr viel Geld damals, aus dem Safe im Büro gestohlen.
Und was war mit der Tatwaffe?
Zunächst findet man sie nicht. Erst am nächsten Tag entdeckt man das blutige Beil in einem versteckten Nebenraum.
Moment mal, das heißt doch, der Täter muss sich in dem Gebäude gut ausgekannt haben, oder?
Warte ab. Zunächst ist die Polizei fest davon überzeugt, dass die Tat, wie so oft in diesen Jahren, von einer der vielen Londoner Gangs begangen worden sein musste. Doch dann tauchen erste Zweifel auf. Tatsächlich auch ein Insider hätte der Täter sein können. Wer wusste von der diesmal besonders hohen Summe im Tresor? Man überlässt es dem zuständigen Psychologen und Arzt Dr. Francis Temple Gray, die Mitarbeiter genauestens unter die Lupe zu nehmen, doch ohne Erfolg. Jeder hat ein sicheres Alibi.
Also doch eine Gang?
Ja, wie so oft bei solchen Ermittlungen hat man auch hier das Naheliegendste übersehen. Man befragte zwar alle Mitarbeiter, die am 7. August Dienst gehabt hatten, aber nicht den 19-Jährigen, der an diesem Tag frei hatte und auch am 8. August nicht wieder zur Arbeit erschien.
John Frederick Stockwell. John had only worked at the cinema for a few months after being hired by Dudley. As an attendant, it was his duty to check tickets and show patrons to their seats. Like many neighborhood cinemas at the time, the Eastern Palace operated on a continuous performance basis, meaning that once the first screening of the day...
John arbeitete erst wenige Monate im Kino. Er war Kartenkontrolleur. Die Filme wurden wie in einer Schleife gespielt. Besucher kamen und gingen, wann sie wollten. Die Kontrolleure mussten ständig arbeiten. So überraschte es die Polizei nicht, dass John an diesem Tag nicht kam. Stattdessen versteckte John das gestohlene Geld, machte mit seiner Freundin Violet einen Ausflug ans Meer und ging abends in ein Western-Kino. Auch am nächsten Tag wollte er nicht in sein Kino zurückkehren. Am Morgen des 8. August verließ er wie gewöhnlich seine Wohnung, nahm aber einen Zug von Liverpool Street.
Took his girlfriend Violet to a West End cinema. On Wednesday morning, John was still behaving like everything was normal. He knew, however, that the police were still investigating the crime scene, and he was not keen to return to the cinema. So on the morning of the 8th of August, he pretended to leave for work as usual, but instead took a train from Liverpool Street.
Mit nur 19 Jahren, mein Gott. Also war Stockwell jetzt mit der Beute, diesen 90 Pfund, bereits auf der Flucht?
Ganz offensichtlich. Seine Wohnung ist leer. Scotland Yard durchkämmt auch alle Unterschlupfe, die er in seinem Bekanntenkreis hätte haben können. Doch der mutmaßliche Mörder bleibt verschwunden. Am Bahnhof Liverpool Street verliert sich seine Spur.
Aber vielleicht arbeitete er doch mit einer Gang zusammen. Hat man auch das überprüft?
Natürlich. ohne Erfolg. Aber als wäre das Verbrechen nicht rätselhaft genug, gibt es am 10. August, drei Tage nach der Tat, eine schier unglaubliche Wende, eine dramatische Wende. Bei der kleinen Polizeistation des Örtchens Lowestoft geht ein Brief ein. Weißt du, wo Lowestoft liegt, Alex?
Ja, in der Grafschaft Suffolk am Meer. Das ist sicher 2,5 oder 3 Stunden von London entfernt.
Der Brief, den die Polizisten in Lowestoft öffnen, stammt von John Frederick Stockwell. Es ist ein verzweifelter Brief. In ihm gesteht Stockwell seine Tat und bereut alles. Er erklärt, dass seine Zukunft nun ruiniert ist und dass er sich in Lowestoft das Leben nehmen wird.
Wie schrecklich. Das heißt, man hat dann auch Stockwell tot aufgefunden?
Nein, aber natürlich sucht die Polizei sofort nach ihm. Bald gibt es eine erste Spur. In einer Ecke des Strandes findet man seine Kleidung, ein Postsparbuch auf seinen Namen, seine Armbanduhr und seine Schuhe. Damit scheint der Fall sein Ende gefunden zu haben.
Scheint, sagst du? Was heißt das jetzt?
Naja, wie man sich vorstellen kann, hat der Mordfall Dudley Hort in Großbritannien viele Schlagzeilen gemacht. Scotland Yard verrät der Presse aber zunächst noch nichts vom vermutlichen Selbstmord Stockwells. Das will man erst tun, wenn man seine Leiche aus dem Meer gefischt hat. Da meldet sich ein Bürger aus Lowestoft. Ja, er habe gesehen, wie der Gesuchte seine Sachen am Strand platziert hat. Aber dann sei er nicht ins Wasser gegangen, sondern zurück in den Ort.
Das ist ja der Hammer.
Der Mörder befindet sich also noch in der Gegend. Aber wo ist der untergeschlüpft?
He had taken a room in Lowestoft with a Mrs. Alice Alberta Tripp, a short-sighted housewife. He gave his name as
In Lowestoft hatte er ein Zimmer bei Mrs. Tripp, einer kurzsichtigen Hausfrau. Er nannte sich Jack Barnett und gab an, hier für einen Monat Urlaub zu machen. Für die erste Woche zahlte er ohne Murren 35 Schilling. Am 10. August verteilte Scotland Yard Fotos von Stockwell an alle großen Zeitungen. Auch in der BBC gab es eine Suche. Er wurde in allen modernen Medien beschrieben, denn der Mord an Dudley Hort galt als besonders brutal.
They were using all modern media and technology at their disposal to circulate John's description. It was unusual for the police to coordinate such an intense campaign, but the murder of Dudley Hort was considered especially violent and heinous.
So dominierte die Suche nach dem Bo Cinema Mörder in der zweiten Woche alle ersten Seiten. Nachdem John Stockwell beim Frühstück die Zeitung gelesen hatte, erklärte er Mrs. Tripp, er müsse heute schnell nach Yarmouth.
Well, read the sketch newspaper with his breakfast and then told Mrs. Tripp he was going to go to nearby Yarmouth for the day. After he'd left, Mrs. Tripp went to see her daughter.
Danach besuchte Mrs. Tripp ihre Tochter in deren Zeitungsladen. Die zeigte ihr Johns Foto. Wieder zu Hause setzte Mrs. Tripp ihre Brille auf und erkannte ihren Mieter auf dem Foto wieder. Selbst ohne Telefon bat sie ihren Nachbarn, die Polizei anzurufen. Als diese kam, fand sie zwar Stockwells Kleidung, aber nicht mehr ihn.
When they arrived, they were able to confiscate the clothes that John had left behind, but the wanted man himself had eluded them.
Wahnsinn! Also begann die ganze Jagd von vorne.
Ja, und wieder kommt Scotland Yard der Zufall zu Hilfe. Dass die Presse und die BBC nun so vollständig in die Suche involviert sind, damals nicht alltäglich, erweist sich endlich als vorteilhaft.
Later that day, John Stockwell walked into the Metropolitan Hotel in Yarmouth and asked for a room. When he signed the hotel register, he wrote that his name was J.F. Smith and that he was from Luton, Hertfordshire.
Am selben Tag betrat John Stockwell das Metropolitan Hotel in Yarmouth und fragte nach einem Zimmer. Bei der Anmeldung nannte er sich J.F. Smith aus Luton in Hertfordshire. Der Rezeptionist namens Dodman erkannte ihn aus der Zeitung wieder. Und Luton lag in Bedfordshire, nicht in Hertfordshire, was jeder aus Luton gewusst hätte. Dodman führte Smith in ein Zimmer, dann rief er die Polizei. John Stockwell wurde von der örtlichen Polizei um 18.30 Uhr festgenommen. Die Jagd nach ihm war vorbei. Auf der Polizeistation gab Smith zu, dass er John Stockwell war und Dudley Hort ermordet hatte.
The nation was finally over. At Great Yarmouth Police Station, Mr. Smith admitted that he was John Stockwell. And also that he had murdered Dudley Hort. The local police chief put a call through to Scotland Yard, and Chief Inspector Fred Sharp drove up to Yarmouth that very evening to collect his suspect. On the way back to London on the 11th of August, Stockwell told Sharp how he'd committed the
crime. Chief Inspector Fred Sharp von Scotland Yard ihn am 11. August nach London transportierte befragte er Stockwell, wie er die Tat begangen und wo er das Geld versteckt hatte. Sharp beschloss, des Redeflusses wegen diese Aussagen nicht im Auto zu protokollieren. Erst in London schrieb er alles nachträglich auf. Das sollte später vor Gericht Ärger bringen, weil Stockwell seine Aussage nicht am Schluss bestätigt hatte. Doch immerhin hatte die Polizei ihren Mann. Als Sharps Wagen gegen 21 Uhr beim Revier Bow Road ankam, war schon eine große Menschenmenge versammelt, um den Mörder zu sehen, der in ihrer Mitte gelebt hatte.
Back at Bow Road Police Station just before 9 p.m. on the 11th of August, a great crowd had gathered, keen to catch a glimpse of the Bow Cinema murderer, who until so recently had been living in their midst.
Tja, und jetzt, da er sich im Polizeigewahrsam befand, fragte sich jeder in London, was dieser junge, grausame Mörder wohl für ein Mensch war.
Ich vermute, wir finden hier eine ähnliche Vita wie bei vielen anderen Raubmördern dieser Zeit. Bitterarme Kindheit im Londoner East End, soziale Probleme, all das, oder?
Da liegst du genau richtig.
Like many people in the East End, John Stockwell came from an impoverished background. But he was not brought up locally. He was born on the 2nd of March 1915 near King's Cross.
Wie so viele im East End kam John Stockwell aus einer armen Familie. Er wurde am 2. März 1915 bei King's Cross geboren. Der Vater war an der Front gestorben. Als seine Mutter 1926 starb, war John 11. Mit seinem 3 Jahre älteren Bruder brach er Kontakt ab. John wohnte bei einer Tante, Elizabeth Brown, die dafür vom Staat Geld bekam.
Because John's father had died in the war, Elizabeth received a financial contribution from the state for John's upkeep. Elizabeth decided around 1930 to move away from central London and out to Bromley in Kent. For the teenage John, who was no longer required to attend school, the change from King's Cross...
1930 zog die Tante nach Bromley, Kent, wohin John wegen der Schule nicht gehen wollte. So kam John 1930 in ein Heim der Heilsarmee in Bow Road, erbaut für Kinder wie ihn.
Elizabeth decided she could no longer support John living with her, and he moved to a Salvation Army boy's home in Bow Road sometime in 1930. These homes were designed exactly for people like John, young men who lacked family or community support. They intended to give these men the skills to get employment and become independent.
Hier bekamen die Kinder das Wissen, um selbstständig zu werden. Man vermittelte ihm einen Job in der Uhrenfabrik. 1931 stahl er Uhren und bekam Bewährung. Doch die Heilsarmee hatte Prinzipien und warf ihn hinaus.
John was sentenced to 2 years probation, meaning he had to meet up with a probation officer regularly. The Salvation Army had a zero-tolerance policy when it came to criminal activity, so John lost his lodgings. After a short period working for a pastry chef, John was unemployed until he found the job.
Nach einem Job in der Pastry-Bäckerei fing John im Eastern Palace Kino an, nur 15 Minuten von der Familie seiner Freundin, den Rogues, entfernt. Als Kartenkontrolleur verdiente er 32 Schilling die Woche bei 15 Schilling Miete. Auf seinem Postsparbuch waren 30 Schilling, ein von 30. Er war immer arm. Die fast 90 Pfund, die er aus dem Safe gestohlen hatte, waren mehr, als er je in seinem Leben sehen würde.
With the post office, but it contained only 30 shillings, £1.50. John had always lived in poverty. The nearly £90 that he stole from the cinema safe after attacking Dudley and Maisie was probably more money than he had ever seen together in his life. He also had virtually no contact with his family.
Mit der Familie hatte er keinen Kontakt, auch keine Freunde, vor allem nicht in King's Cross, wo er aufwuchs. Doch gerade in der East End Community waren Familienbande wichtig. Hier war er Außenseiter. Während der Ermittlungen sagten Kollegen, sie hätten John wegen des Diebstahls nicht vertrauensvoll gefunden.
Investigation. His colleagues reported that they had found John odd, and his previous conviction for theft was known and made people suspicious of him.
Was für ein Schicksal, so orientierungslos und Außenseiter zu sein.
Im englischen Recht wurden damals Faktoren wie soziale Ursachen kaum berücksichtigt. Am 13. August 1934 begann Frederick Stockwells Prozess. Du erinnerst dich, Alex, der vernehmende Inspektor hatte ja bei der Verhaftung kein schriftliches Protokoll geführt und Stockwell auch nicht über seine Rechte aufgeklärt. Das wurde den Ermittlern im Prozess schwer angelastet. Dazu kam, dass Maisie Hort, die schwer verletzte Ehefrau des Ermordeten, immer noch nicht gesund war und Stockwell nicht genau identifizieren konnte. Auch streuten die Anwälte den Verdacht, dass er tatsächlich nicht der Mörder war, sondern diesen nur decken würde. Der Prozess drohte zu kippen. Schließlich verschob man ihn nur, um weitere Beweise zu sammeln. Immerhin hatte man ja auch Stockwells Geständnis im Strandbrief.
Wann ging denn der Prozess dann weiter?
Am 21. August. Jetzt war der Angeklagte endlich vollgeständig und bereute die Tat.
Das rettete ihn aber sicher nicht vor der Todesstrafe, oder?
Nein. Der Henker Justice Goddard führte Stockwell am 14. November 1934 im Gefängnis Pentonville zum Galgen. Und weißt du, Alex, was ich dabei am schrecklichsten finde? Es gab niemanden, der um diesen, ja, verirrten 19-Jährigen aus Londons Slums weinte. Keine Familie, keine Nachbarn, keine Kollegen. Nur seine Freundin, selbst bitterarm, die später ihr Zusammenleben mit John Frederick Stockwell als traurige Love Story bei den Londoner Zeitungen vermarktete und damit ein bisschen Geld verdiente.
Britpod Crime, England's Mystery Crime Stories.